Und ich habe vor 2 Wochen darüber gepredigt, unsere Stellung in Christus. Wir leben in einer Wartung. Im Epheser 1 ab Vers 3 bis 14 haben wir durchgearbeitet. Und wir sind darauf gekommen, dass schon Gott von Anbeginn der Zeit an etwas vorbereitet hat. Und dass er einen unveränderlichen Plan, wie es in Vers 5 heißt, in seine uns, die wir jetzt seine Kinder sind, mit hineingenommen hat und er mit großer Freude an dem Beschluss festhält und er uns aus seinen Willen kundtun soll, so beschreibt es Paulus, und er auch noch unterstreicht und sagt, und wisst ihr für das Ganze, dass ihr wisst, dass das auch kommen wird, hat der Vater im Himmel uns, den Heiligen Geist, sozusagen als Sicherheit, als Unterpfand, als eine Garantie schon hier auf der Erde verheißen. Und da möchte ich jetzt weitermachen in Vers 15, möchte aber vorher mit 1. Korinther 2, Vers 9 etwas nochmal hineinlegen. Und zwar heißt es da von Paulus: Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Also da ist was in Vorbereitung, was noch niemand gesehen hat, was noch niemand gehört hat. Und was kein Verstand sich erdacht hat. Apropos Verstand, ihr kennt das ja. Im Unterricht hat einer gesagt, oh, ich bin so gespannt, wenn ich mal sterben werde und dann in den Himmel kommen, im Universum, ich werde Gott begegnen. Und dann sagt der Lehrer zu ihm, glaubst du, dass irgendjemand schon jemals Gott gesehen hat? Und dann sagt er, nee, wahrscheinlich nicht. Also im Weltall hat ihn wahrscheinlich noch keiner gesehen. Dann sagt er, guck, und daran siehst, das ist nur eine ausgedachte Sache, das ist nicht realistisch. Nach einer Weile hat der Schüler den Lehrer gefragt, wie ist denn das bei Ihnen? Haben Sie schon mal jemals irgendeiner ihrer Gedanken gesehen im Gehirn? Kann man, wenn man das Gehirn aufmacht, Gedanken sehen? Nee, kann man nicht. Ja, aber woher wissen Sie denn, dass es die Gedanken gibt? Kann ja auch einfach nur irgendwas sein. Was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat und was kein Verstand je erdacht hat, hält Gott für diejenigen bereit, die ihn lieben. Manchmal glaube ich, wir sind als Christen, Menschen, würde Luther sagen, sehr ernüchtert und denken, naja, vielleicht gehören wir ja zu Gottes vergessenen Kindern. Lustig ist, dass wir uns das sogar manchmal in Deutschland denken, wo es uns so gut geht wie in kaum einem anderen Land. Aber jetzt möchte ich in Epheser 1 ab Vers 15 einsteigen. Nachfolge und Erkenntnis ist nämlich ein Prozess. Und da sagt Paulus, ich lese die 5 Verse am Stück und dann gehen wir nochmal drauf ein. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen gehörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Erkenntnis zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. In Vers 15 heißt es, Paulus hat nicht aufgehört, für die Gläubigen in Ephesus zu danken. Und zwar, seit wann hat er nicht mehr aufgehört, für die Leute in Ephesus zu danken? Seit er zum ersten Mal von ihrem festen Glauben an Jesus gehört hat und von der Liebe zu allen Gläubigen. Interessanter Aspekt, Paulus hört, dass in Ephesus was passiert. Er hört, dass Menschen das Evangelium aufnehmen. Er hört von einem festen Glauben an Jesus und von einer Liebe zu allen Gläubigen. Hier gehört schon mal etwas zusammen. Ein fester Glaube an Jesus und eine Liebe für alle gläubigen Menschen. Manchmal würden, oder wir Menschen sind ganz leicht geneigt, das gern abzukapseln oder zu isolieren oder getrennt voneinander zu sehen. Dass wir sagen, ich habe mit Gott bin ich im Reinen, aber mit Christen und mit anderen Christen, also, die können mir eigentlich, nicht gestohlen bleiben. Aber ich kann das, meinen Glauben auch ohne andere leben. Das hat ja nur eine vertikale Verbindung zwischen mir und Gott. Aber für Paulus war klar, und er hat hier auch das in den Ephesern erkannt, dass hier auch die Horizontale eine Rolle spielt. Es ist diese feste Verbindung und Liebe zu Gott oder zu Jesus und diese Liebe zu den anderen Gläubigen. Ja, wie ist denn das? Sollen wir jetzt die anderen Gläubigen mehr lieben als alle übrigen Menschen? Ja, es ist eine schwierige Frage. An einer Stelle heißt es, hey, ihr sollt nicht nur zu denen nett sein, die zu euch nett sind. Das machen auch die Verbrecher und die Kriminellen. Die haben auch ihre Verbindung, Netzwerke, wo man sich gegenseitig mit einem gewissen Ehrenkodex bedenkt. Und doch treibt es mich vielleicht noch viel mehr an, wenn jemand von meinen Geschwistern leidet. Irgendwo heißt es ja, Blut ist dicker wie Wasser. Kennt ihr das? Hey, wenn ich mitkriege, dass eins von meinen Geschwistern am Leiden ist, also im ganz Leiblichen oder meiner Kinder, da ist ein ganz anderes Engagement dahinter, eine ganz andere tiefe emotionale Bindung. Und das dürfen wir uns auch echt schenken lassen vom Heiligen Geist, dass diese Verbindung da ist. Oh ja, Geschwister, für manch eine hat mit Geschwistern Trauma. Wisst ihr, so. Ich bin ja ein chronischer Schnellesser. Als Jüngster hast du ja immer Angst, du wirst unterversorgt und am Verhungern, also schnell essen bei 7 Kindern. Kann es sicher sein, dass ich mir manchmal schon dachte, wie cool wäre es, wenn ich Einzelkind gewesen wäre. So. Nee, wisst ihr, es ist, glaube ich, echt was manchmal, wie sagt jemand, Freunde kannst du dir aussuchen, Geschwister nicht. Aber Geschwister zu haben und sie denn auch wirklich auch zu, wie der Joachim Stoffel sagen würde, dann auch so dieses zu umarmen, sie wirklich auch anzunehmen, das ist was, was die Epheser ausgezeichnet hat und was den Paulus dazu getrieben hat, für die noch viel mehr zu danken und zu beten. Welche Rolle in diesem Vers würdest du gerne einnehmen? Wärst du gern der Paulus, der in Menschen den tiefen Glauben zu Gott erkennt und ihre Liebe zu anderen Menschen und deswegen anfängt, für sie mehr und mehr zu danken und zu beten? Oder ist deine Rolle vielleicht mehr dieser zu sein, der Gott erkannt hat und eine Liebe für andere Menschen hat? Oder würde es sich sogar nicht einfach überschneiden, dass wenn wir anfangen, in anderen Menschen etwas zu sehen, was sich freisetzt an Glauben zu Gott und an Liebe zu Menschen, dass wir genauso Menschen sind, die Jesus erkennen und in andere Menschen investieren, voller Dank und Liebe hin für sie beten. Das Ganze ist also abgedeckt durch Gebet. Etwas, das für, wie Paulus sagt, nicht aufhört. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken. In Vers 17 sagt er es. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott, euch den Geist der Weisheit und der Einsicht zu schenken. Das finde ich auch ein sehr interessanter Aspekt. Wieso bittet er weiter, den Geist der Weisheit und der Einsicht zu schenken? Hat er nicht 3 Verse vorher gesagt, dass doch allen Gläubigen ja schon der Heilige Geist als Unterpfand ausgegossen ist? So, den Heiligen Geist hast ihr schon. Und dann ist ja immer die Frage, ja, wie viel Geist erfüllt kann man denn sein? Ist es denn so, dass, kann man ein bisschen schwanger sein? Entweder du bist schwanger oder bist es nicht. Aber offensichtlich kann man sagen, vom Heiligen Geist kann ich eigentlich gar nicht genug kriegen, mich neu immer wieder füllen zu lassen, um mit Erkenntnis und Einsicht durchs Leben zu gehen. Ich begeistern, obwohl ich ja als Schwabe quasi voll überhaupt nichts für Verschwendung halte, aber mich begeistern diese Bilder von was ist überfließend. Wenn man da so die ganzen Sektkelche wie so eine Pyramide aufbauen würde und das oberste schenkst du einen Sekt und dann träufelt es so in die nächsten Gläser runter und das ist Überfließende, dieses Überströmende. Wisst ihr was? Von der Quelle Jesus kannst du gar nicht genug frisches Wasser abbekommen. Ich bin jedes Mal dankbar, dass bei uns, wenn ich den Wasserhahn aufmache, also vor allem hier in Deutschland, dass frisches Wasser rauskommt. Und ich bin da auch manchmal gar nicht so kleinlich. Ich nehme wirklich getrenntes frisches Wasser für die unterschiedlichen Dinge. Wenn ich was koche, nehme ich wieder frisches Wasser. Wenn ich mir Zähne putze, nehme ich frisches Wasser. Wenn ich Hände wasche, nehme ich mir nicht von gestern frisches Wasser. Ich nehme das täglich neue frische Wasser. Und der Geist Gottes, die Ströme lebendigen Wassers, die der Geist Gottes quasi in uns hinein freisetzen, das soll immer aus einer frischen Quelle gespeist sein. Versteht ihr das? Täglich neu. Und nicht sagen, es ist ja toll, dass ich das Unterpfand eines Heiligen Geist habe. Das reicht mir eigentlich. So mehr Erfahrung im Heiligen Geist brauche ich nicht. Nee, reicht schon. Ich habe ja frisches Wasser von gestern und von vorgestern. Nichts ist älter wie die Zeitung von gestern. Nichts ist älter wie das frische Wasser von gestern. Neues, frisches Wasser. Und da sagt er, also wenn er dafür ich bete ständig für euch und bitte den Gott, euch den Geist der weisen Erkenntnis zu schenken, damit ihr erkennt, dass mit die Erkenntnis von Gott immer größer wird. Das macht für mich auch etwas deutlich. Als Christen sind wir auf einem Wachstumspfad. Wir sind auf einem Weg mit Gott und wir können Erkenntnis, ist, wie es heißt, Stückwerk oder auch einfach Schritte, um weiter einen Einblick zu bekommen in das, wo es eigentlich hingehen soll. Ich war gestern im Odenwald joggen. Wir sind in Langstadt, haben wir geparkt an der Kirche und dann sind wir die ersten Hügel hinten hoch. Und ich habe auf einmal gedacht, das ist so krass anders wie hier in Babenhausen, wenn du im Flachen rumläufst. Auf einmal sind wir die Berge hoch, mussten wir schmunzeln, die Berge hoch. Und wenn du quasi so einen Hügel vor dir hast und dann siehst du nicht, was dahinter ist und der Weg da hoch und du fängst an zu atmen und es beginnt was und du weißt aber noch gar nicht, wo es eigentlich hingeht und wo der Weg eigentlich hingeht. Und die Sache ist die, ich könnte ja sagen, ja, das wird schon irgendwo da. Nein, dieses täglich einen weiteren Schritt in die Richtung zu machen, zu sehen, wo Gott eigentlich den Weg bereitet hat. nicht nur aufs Trübe fischen, sondern wissen, wo es hingehen soll. Damit die Erkenntnis von Gott immer größer wird. Und dann das zweite Gebet ist, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift. Die wunderbare Zukunft, zu der Gott uns berufen hat, zu begreifen. Woher kommt denn dieser Begriff begreifen? Wir sehen das bei kleinen Kindern, die anfangen, Dinge zu begreifen, indem sie sie greifen. Und erst dann, wenn du es mal angefasst hast, gedreht hast und so weiter, dann weißt du eigentlich, wovon die Leute gesprochen haben. Dann weißt du, worum es eigentlich geht, wie es sich anfühlt, wie schwer es ist, wie die Beschaffenheit ist, wie die Oberfläche ist. Zu begreifen hat etwas mit zu tun. Das habe ich wirklich in alle Richtungen schon mal gedreht und mir ist es klar, um was es geht. Und es ist keine dreidimensionale optische Täuschung. Wenn du es begriffen hast, dann hast du einen Bezug dazu. Begreifen. Es hat was mit Kontakt zu tun. Und erkennt. Der Satz geht so, zu der ihr berufen seid, also zu der wunderbaren Zukunft, zu der ihr berufen seid, begreift und erkennt. Erkennen ist im biblischen Kontext immer ein Begriff von Intimität. Wenn es hieß, und Adam erkannte Eva, dann war es nicht so, der ist so, sind zusammen durch den Wald gelaufen, ah, guck mal, da ist Eva. Sondern da war echt emotionale Intimität vorhanden. Er hat sie erkannt. Er wusste auf einmal ihre komplette Beschaffenheit. Wenn wir Dinge erkennen, dann hat das was mit einer Intimität zu tun. Dann ist da auf einmal einen Bezug da. Begreifen und erkennen, das sind Dinge, das sind Begriffe, die von etwas herleiten, nicht von, ich habe was vom Hörensagen von haben, ja, ja, das könnte schon so sein, sondern das ist zutiefst etwas, das ich verstanden habe, weil ich es ergriffen und in Beziehung bin. Und für was, Vers 18, welch ein reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Da wühlt sich in mir was auf. Was für ein Erbe. Wir hatten es schon vor 2 Wochen. Erben ist, wenn es nicht gerade Schulden sind, eine tolle Sache. Erben ist richtig cool. Etwas, also man kann ja alles Mögliche vererben. Wie gesagt, auch Schulden. Aber wenn du weißt, mit wem du es zu tun hast. Wir haben gerade in dem letzten Lied vorhin gesungen, so groß ist der Herr. Der König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht, ihm, der gesprochen hat und es wurde, der auf dem Thron sitzt, der die Welt in seiner Hand hält, der seinen Sohn nicht nur hat sterben lassen, sondern der ihn auch noch auferweckt hat. Der hat ein Erbe für alle Gläubige vorbereitet. Und das dritte Beten, was Paulus in dem Text hier macht, ist, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermäßig groß seine Kraft ist, mit der in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Was für eine Kraft! Es ist dieselbe Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Diesen Text nochmal zusammengefasst, immer mehr den Geist der Weisheit und Erkenntnis schenken lassen, wissen, worauf sollte ich mich eigentlich im Leben konzentrieren und worauf will Gott meinen Fokus denn legen? Das ist ein ständiger Wachstumsprozess, um Gott immer besser kennenzulernen. Und ich will euch sagen, ich möchte Gott immer besser kennenlernen. Ich möchte ihn immer besser kennenlernen. Und ich glaube, es gab Phasen in meinem jetzt mittlerweile 31 Jahre währenden Christsein, dass ich dachte, ich weiß schon alles. Ich wäre schon mit allen Wassern gewaschen. Ich weiß nicht, ob es dir so geht. Und du denkst, eigentlich weiß ich schon alles vom Christsein. Ich glaube, dass wir nun nicht mal einen Bruchteil von dem ergriffen haben, was eigentlich Gott in seiner, was er für uns vorbereitet hat und was es an ihm noch kennenzulernen gibt. Ich glaube, das ist ein ständiger Wachstumsprozess. Und Wachstumsprozess ist was, wozu wir auch eine gewisse Bereitschaft brauchen. Bei dem Film die Blechtrommel hat sich dieser eine Junge, ich habe vergessen, wie der heißt, so toll fand ich den Film gar nicht, aber er hat sich irgendwann dafür entschieden, nicht mehr wachsen zu wollen. Der wollte klein bleiben. Manchmal erlebe ich, dass Christen sich irgendwann dafür entscheiden, sie möchten geistliche Babys bleiben, möchten gepampert werden, möchten eigentlich gern diese Bauchpinselung von schönen Dingen. Am besten werde ich auch nicht vor irgendwelche Herausforderungen. Konflikte gehe ich immer aus dem Weg, weil die stressen mich nur zu sehr. Dann bist du aber an einem Punkt, wo du geistlich nicht wachsen kannst. Wenn du dich dafür entscheidest, geistliches Baby zu bleiben und nicht in eine Verantwortung zu wachsen, weil du vielleicht sagst oder denkst, aber wenn Gott doch immer derselbe ist und wenn Gott die Liebe ist, dann bedeutet das doch, dass er mich immer bedingungslos liebt. Und dann ist doch komisch, wenn doch Gott derselbe ist, wieso aber irgendwann mal mich hier auch quasi herausfordert oder mich in Stressmomente bringt oder mich vor schwierige Situationen stellt, wo wir auch sagen, Mensch, wo war denn Gott da, als dies oder jenes passiert ist? Einer der führenden Lobpreisleiter in Deutschland, einige Lieder geschrieben. Ich habe seinen Namen vergessen, aber auf jeden Fall hatte der vor wenigen Jahren bei einem Autounfall seine Tochter verloren. Rebecca, weißt du, wie der heißt? Arne Kopfermann. Und dann denkst du so, hey, da setzt einer sein ganzes Leben auf Jesus, vertraut Gott, dem großen König, ist unterwegs für den im Namen des Herrn und dann passiert dem so eine Sache und muss mitkriegen, wie sein Kind ums Leben kommt, eins seiner Kinder. Ja, da könntest du verrückt werden und dann könntest du sagen, aber so einem, wie kann denn das sein und Faust gegen Gott aufgebären. Aber wir wissen, in der großen Allmacht Gottes nicht, wozu vielleicht genau auch dieser Prozess ein Prozess des Reifens ist. Mensch, also falls es ein Mädel gewesen wäre, ich hätte dem Arne Kopfermann gewünscht, dass der dieses Mädel mal zum Traualtar führen darf, dass der, was er immer für Dinge noch erleben darf, geschweige denn von, was weiß ich, Abschlussfeier und sonstige Dinge, mit ihr zusammen alt werden darf. Das ist die Souveränität Gottes. Aber die Frage ist, nehmen wir das Leben, wie es Gott uns schenkt, denn an, dass wir sagen, selbst wenn ich mit Herausforderungen konfrontiert bin, will ich mich davon nicht beschweren und sagen, aber ich habe doch gedacht, ich habe einen Gott, der mich liebt und dass mir immer gut geht. Nirgends hat Gott uns in der Bibel ein einfaches Leben verheißen. Nur, also ein, um in dem Bild zu bleiben, Gott hat uns nirgends eine sichere Überfahrt versprochen, nur ein sicheres Ankommen. So, Gott immer besser kennenzulernen. Nicht betrübt durchs Leben laufen, sondern mit hell erleuchteten Herzen. Erkennen, zu welcher Zukunft wir berufen sind. Gottes ewiges Reich, der Himmel, dafür lohnt sich's zu leben. Manche, und ich glaube, dass da gerade auch in den pietistischen Gebieten streng gesetzlich gläubigen Menschen, so vor allem so im Stuttgarter Raum, aber es gibt ja auch diesen im mittelhessischen ehemaliges Erweckungsgebiet, wo es viele christliche Gemeinden noch gibt, wo Menschen an dem Punkt waren, sich allem irdischen Genüssen oder schönen Dingen fernzuhalten, weil sie nur noch so wie welt- und menschenfremde Christen waren. Ich glaube, das ist gar nicht Gottes Idee. Er freut sich darüber, wenn wir uns über die Dinge freuen, die einfach schön sind, die es gibt, das Leben aufsaugen, aber nicht an dem Leben so hängen, dass wir den Blick aus den Augen verlieren, dass da eine Zukunft auf uns wartet, die noch viel, viel besser ist. Nicht betrübt durchs Leben laufen, sondern mit erleuchtetem Herzen. Auf uns wartet ein geniales Erbe. Heiliger Geist als Unterpfand, hatte ich schon gesagt. Uns ist es oft gar nicht bewusst, welche übermächtige, große Kraft Gottes in uns, dem Glaubenden, wirkt. Es ist die Kraft, die die Tote lebendig macht. Und da möchte ich uns echt so zurufen, was in 2. Korinther 12 ab Vers 9 heißt. Paulus erkennt es in seiner eigenen Situation. Jedes Mal sagte er, also hier war es drum, Paulus war mit seiner Begrenzung nicht so ganz zufrieden und er hatte ein gewisses Leiden. Er war sich da nicht sicher, was sein Leiden ist und wollte aber, dass Gott ihm das wegnimmt. Und dann sagt er, und jedes Mal, wenn ich gebetet habe, hat Gott Folgendes geantwortet: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Stärke. Wer weiß es? Also das finde ich total blöd. Mir wäre total viel lieber, wenn sich Gottes Kraft in meiner Stärke zeigen würde. Geht es euch auch so? Es wäre doch viel besser, gestärkt durchs Leben gehen, so pam, pam, das sind die 5 Schritte mit einer geistlichen Ebene, mit einer Vollmacht durchs Leben zu gehen. Und alles ist super, weil Gott mit uns ist. Nee, er schreibt hier, meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden, gibt sich Paulus irgendwann damit zufrieden, also so schnell auch nicht, er hat wohl öfters darum gebetet, mit meiner Schwäche. Damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Hey, ist das nicht ermutigend? Wer von euch hat eine gewisse Schwäche, die ihm echt was zu schaffen macht? Ist doch cool, dass wir die haben, weil offensichtlich will Gott durch diese Schwäche gerade vor allem in seiner Kraft wirken können. Hat ja auch was für sich. Wenn ich weiß, dass es nicht mein Vermögen war, sondern mein Unvermögen oder durch mein Unvermögen Gott eigentlich noch viel mehr sichtbar werden konnte, das beruhigt doch, weil dann habe ich nicht den Leistungsdruck und habe auch nicht das Problem, dass ich mich total eigenloben möchte, sondern eigentlich, wenn ich auf irgendwas stolz sein will, dann darauf, dass ich total demütig bin. Nee, dann will ich stolz sein darauf, dass Gott offensichtlich sogar durch meine Schwächen wirken kann und vor allem wirken kann. Das geht uns schier nicht in den Kopf hinein. Und doch würden wir ganz manchmal viel mehr eine geistliche Stärke haben. Aber das ist dann das, was der Heilige Geist in uns wirkt. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, ab Vers 10, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das finde ich total stark. Wenn ich jetzt diese Predigt heute nochmal einfach so zusammenbinden möchte, dann war es drum, Paulus hat von den großen Glauben an Gott und die Liebe zu den Gläubigen gehört. Und es hat ihn angefangen zu jubeln und zu beten, zu danken. Und dann hat er dreimal, also in drei Richtungen gebetet. Ich bete für mehr Weisheit und mehr Einsicht. Leute, lasst uns echt an dieser Zunahme von Weisheit und Erkenntnis nicht uns ablocken und mit irgendwas zufrieden geben, das scheinbar jetzt so dein geistlicher Level oder dein Stand ist. Da ist immer mehr möglich. Das frische Wasser von gestern ist alt. Lass frisches Wasser vom Heiligen Geist heute dich umspülen. Das Zweite ist, dass unsere Herzen hell erleuchtet werden. Hey Leute, da wartet eine geniale Zukunft auf uns. Eine mega coole Zukunft auf uns. Und wenn wir dieses Heaven's Gates immer wieder aufführen, dann machen wir das den ganzen Zuschauern, Mitspielern sowas von groß, was für eine coole Zukunft auf uns wartet. Und dann als Letztes, dass wir erkennen, mit welcher übermäßig großen Kraft Gott doch in uns den Glaubenden wirken kann und das auch noch sogar in unserer Schwachheit. Also mich begeistert es. Ich möchte mit uns beten. Halleluja. Halleluja. Schließ mal deine Augen. Jesus, manchmal kommen wir mit dem Status quo, in dem wir sind, sehr gut zurecht. Es gibt manchmal Dinge, an denen wir rumjammern. Es sind meistens materielle Dinge, die uns scheinbar zu wenig sind oder gelingen mangelnden Erfolg. Aber so mit dir und mit dem, was doch du an Geist wirken möchtest, an Kraft in uns wirken möchtest, an Perspektive für die Zukunft wirken möchtest, scheinen wir manchmal relativ zufrieden zu sein, so wie es läuft. Jesus, ich bete, dass in uns eine ganz neue Dynamik darin entsteht. Weil wir glauben, dass das Gebet des Paulus in uns, die wir hier in Babenhausen sind, nachwirken darf und wird. Und weil Menschen für Deutschland beten und für die Christen in Deutschland, für dieses Reformationsland, das geistig eigentlich echt sehr trocken und sehr, sehr trübe ist. Und dass Menschen und Nationen und Kontinente beten, dass hier im alten Kontinent Europa eine ganz neue Aufrüttelung deines Geistes passiert, dass Menschen anfangen, aus deiner Kraft zu leben, für dich zu leben und in die Perspektive der Ewigkeit hinein leben. Jesus, und dass wir zu einer Gemeinde und einer Gemeinschaft werden, die für andere Gläubige beten. Hier in Babenhausen, in all den Kirchen und Gemeinden, wo dein Wort gepredigt wird, wo Menschen zusammenkommen, um dich zu ehren und zu preisen. Jesus, und dass wir so in einer gegenseitigen Befruchtung uns danach ausstrecken, mehr von dir, Gott, mehr an Erkenntnis, mehr an Perspektive für die Ewigkeit und mehr von der Kraft, die Tote lebendig macht für die Zukunft. Halleluja. Vielleicht bist du hier und eigentlich wäre dein erster, nächster Schritt, erstmal Teil der Familie Gottes zu werden. Das wirst du, indem du nicht in irgendeine Konfession hineingeboren bist, sondern dich ganz persönlich für Jesus entscheidest. Dieses für dich persönlich bekennst, nicht nur als eine Art vorgeformtes Bekenntnis, wie wir es vom apostolischen Glaubensbekenntnis kennen, sondern zu deinem wirklich tiefen Herzensbekenntnis. Ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass er am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Ich glaube, dass der mich liebt und dass er mir eine wunderbare Zukunft bereitet hat. Und mit diesem Bekenntnis, mit diesem Gebet, inneren Gebet, wirst du Teil der Familie Gottes. Vielleicht ist dein nächster Schritt, diesen Schritt sichtbar zu machen, indem du dich glaubenstaufen lässt. Sagst, ich bin bereit, das jetzt für alle Menschen sichtbar, indem ich mich ins Wasser stelle, mich untertauchen lasse, so wie wir es in manchen biblischen Filmen gesehen haben, nur wie wir es auch an vielen, wie wir es auch hier als Gemeinde praktizieren, durch diese Glaubenstaufe, diesen Schritt auch für andere sichtbar zu machen. Und ich weiß nicht, was sonst vielleicht dein nächster Schritt ist, sich einer Kleingruppe, einem Hauskreis, einem Gebetstreff anzuschließen, um im Glauben weiter wachsen zu können. Oder vielleicht ist dein nächster Schritt, Verantwortung zu übernehmen, selber etwas zu starten, selber für Menschen da sein, Menschen auf einer Wegstrecke begleiten. Beantworte diese Frage für dich selber. Aber bei dem ersten möchte ich gleich sagen, hey, da machen wir einen Knopf dran. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich habe eigentlich so noch keine lebendige Beziehung zu Gott, aber mir ist es klar und ich möchte es im Herzen bekennen, dass Jesus mein Herr ist, auf ihn meine ganze Hoffnung setze, dass er am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, dann möchten wir diesen Anfang gemeinsam setzen. Bei allem anderen wirst du besser proaktiv und machst selber im Vertrauen auf Gott nächste Schritte. Und jeder, der jetzt heute Morgen diese Entscheidung für Jesus treffen möchte oder vielleicht auch erneuern möchte, jetzt ist die Gelegenheit. Ich möchte ein Gebet als Beispiel vorbeten und wenn du das von Herzen mit- und nachbeten willst, dann kannst du diese Worte wiederholen. Und all die Lieben, die vielleicht schon mal so oder ähnlich ihr Leben Jesus anvertraut haben, ich bitte euch doch zur Unterstützung, einfach mitzubeten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass die Bibel sagt, dass du mich lieb hast. Ich glaube, dass die Bibel ein Liebesbrief für uns Menschen ist. Und ich glaube, dass darin geschrieben steht, wie groß deine wunderbare, unfassbare Liebe für mich ist. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Komm du jetzt in mein Herz. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Hilf mir, nächste Schritte im Glauben zu gehen, um dich immer besser kennenzulernen und darauf zu vertrauen, dass du auch gerade in meiner Schwachheit mächtig wirken kannst, mächtig wirken willst. Jesus, wir wollen mit dir zusammen diese Welt verändern. In Jesu Namen. Amen.